Und ich glaube, Menschen wollen ja keine Gebäude sehen, sondern die wollen ja Menschen, die glauben, die zweifeln, die in ihrem Alltag irgendwelche Probleme lösen. Das wollen doch Menschen auf Instagram oder egal, überhaupt von Kirche sehen. Die Kirche hat viele Probleme, aber wenn sie eins ganz, ganz schlecht ist, ist es nach außen zu kommunizieren. Und deswegen ist, glaube ich, meine Mission, den Blick wieder weiten durch Humor, dass man nicht in so eine Schockstarre oder in so eine Angststarre verfällt. Aber ich merke einfach so nach Ostern, dass ich einfach müde bin. Es war super schön, aber es war auch anstrengend.
Was ist das Erste, was du machst, wenn du weißt, jetzt ist erstmal Pause?
Sport.
Hast du
Sport
schon
gemacht? Oder einfach wirklich keine, also ich setze mich manchmal, also keine Leute, mit denen ich interagieren muss. Weil ich immer so viel mit Leuten reden muss. Manchmal setze ich mich alleine in einen Café, weil ich dann doch nicht diese absolute Ruhe ertrage ich nicht. Aber dann gehe ich irgendwo hin, wo zwar Menschen sind, aber ich mit niemandem reden muss.
Oh, und dann hast du eine Podcast-Aufnahme direkt nach Ostern.
Ja, ja, genau. Aber das ist schon okay. Also jetzt die nächsten Tage sind was ruhiger.
Okay, dann sage ich jetzt mein Sprüchlein. Und das geht folgendermaßen. Achtung. Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für Glaube und Kirche in Social Media und Social Media in Glauben und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Tim Lahr. Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich erzähle jetzt ein bisschen was über dich, bevor du selbst erzählen darfst, ja? Also, du hast auf Instagram den Account @amen_aber_sexy. Du bist evangelischer Pfarrer in Köln. Du hast 50% queeres Pfarramt und 50% klassisches oder herkömmliche Gemeindearbeit machst du in Köln-Deutz-Poll. Und du hast zu uns im Yeet-Team mal gesagt, du möchtest das alte Bild von Kirche kaputt machen und ein neues Bild schaffen. Das hört sich nach Innovation an. Darüber reden wir gleich. Ein bisschen kann ich schon was erzählen. Und zwar schaffst du Räume, in denen sich vor allem queere Menschen willkommen fühlen, sowohl in Social Media als auch analog in deiner Gemeindearbeit. Und wir sprechen heute über deinen Weg, deine Mission und darüber, wie Social Media die Kirche verändern kann, wenn Social Media das kann. Und zuvor habe ich aber 7 Fragen für dich. Die bekommen alle unsere Gäste. Bereit?
Ja.
Wenn du dein Leben als eine Netflix-Serie beschreiben müsstest, wie würde sie heißen und was wäre die Hauptstoryline?
Gott, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, sie würde tatsächlich Amen, aber sexy heißen. Die Hauptstoryline wäre, dass ich ständig irgendwelchen sehr, sehr unterschiedlichen Menschen begegne. Also ich glaube, es wäre schon auch ein bisschen so, die Storyline wäre auf jeden Fall auch sehr lustig, vielleicht aber eher so ein unterschwelliger Humor wie bei White Lotus, dass ich ständig irgendwelchen extrem unterschiedlichen Menschen begegne und irgendwas Lustiges mit denen erlebe. Ich glaube, das ist so, jede Folge bringt was anderes und ich treffe wieder auf eine andere Person. Ich glaube, das wäre so die Hauptstoryline. Und es wäre manchmal ernst und schwer, aber auch irgendwie gäbe es so einen leichten, lustigen Humor da drin, so einen Alltagshumor.
Was war das Verrückteste, das dir jemals während eines Gottesdienstes passiert ist?
Ach, es ist schon einiges passiert, aber ich glaube, ein so ein Schockmoment, der mir passiert ist, ist, dass wir Abendmahl gefeiert haben. Und tatsächlich der Abendmahlskelch einer Frau aus der Hand gefallen ist, weil ihr die Handtasche so über den Arm, also sie hatte eine Handtasche um und die ist halt runtergerutscht und dann ist der Arm runter und dann ist der ganze Kelch und alles, der ganze Wein war auf dem Boden. Die war natürlich total aufgelöst, aber ich habe gesagt, gar kein Problem, wir sind ja protestantisch. Bei uns ist ja nur der Glaube daran wichtig und wir haben jetzt hier nicht das echte Blut Jesu vergossen. Und es wird ja eher auch, wenn man dann glaubt, im Mund dann erst zum Blut Jesu.
Ah, okay, also die Katholiken, ja. Da dürfte auch nichts passieren. Aber gut, die dürfen nicht.
Ja, die legen ja auch immer noch danach das Brot ins Tabernakel. Aber das war so, also was heißt lustigster Moment, aber es war auf jeden Fall ein shocking Moment.
Ja, aber ich finde es schön, dass du sagst, lustigster, weil da steckt ja auch schon drin, wie du mit den Dingen.
Ja, genau. Also wir haben dann am Ende auch gelacht, dass das passiert ist. Aber in dem Moment war natürlich so, oh Gott, also ich fand es gar nicht so schlimm, aber die Frau selber hat sich natürlich sehr geschämt für den Moment, weil sie dachte, oh Gott, sie hat jetzt hier das heilige Blut vergossen.
Ja, und das zu nehmen, dafür bist du auch angetreten, glaube ich, ne? So eine Scham zu nehmen, wenn Dinge passieren, die nicht vorgesehen sind. Ja. Gibt's eine
Mir fällt übrigens noch eine andere Situation an. Ich habe ganz am Anfang meiner Vikariatszeit, genau, habe ich mir dann immer kurz vor dem Gottesdienst meinen Talar, mache ich auch immer noch, angezogen. Und es war halt, also ich bin ohne Talar in die Sakristei reingegangen und es stand schon so ein Kind vor der Sakristei. Und dann bin ich wieder rausgekommen und dann hat das Kind so den Vater gefragt, Papa, ist das Gott? Genau, das fand ich auch. Es hat mir auch nochmal gezeigt, so, dass Kinder eigentlich so, ja, dass Gott erstmal noch vieles bedeuten kann und sich das ja auch im Laufe des Lebens so prägt. Aber ich fand es sehr lustig, dass ich als Gott angesprochen wurde.
Hast du was dazu gesagt, oder?
Ja, ich habe natürlich gesagt, ich bin's. Nein, Quatsch. das einfach, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich bin, der Vater hat dann auch schon so angefangen, das zu erklären. Nein, das ist der Pfarrer. Genau, dann war die Situation schon entschärft.
Ja, und in jedem von uns ist ein bisschen Gott auch in
Genau.
Gibt es eine Bibelstelle, die du am liebsten komplett umschreiben würdest?
Also, ich glaube, ich würde keine Bibelstelle umschreiben wollen, weil das sind halt so die Sachen, wie sie aufgeschrieben wurden. Ich würde die Frage eher, also mir fällt jetzt keine konkret ein, weil die ja immer in ihrer eigenen Zeit geschrieben wurde. Ich würde die Frage vielleicht umkehren, die habe ich nämlich auch schon mal an anderer Stelle gestellt, ist so, warum werden eigentlich keine Geschichten mehr dazu geschrieben? Also warum wird die Bibel nicht einfach weitergeschrieben und fortgesetzt und Menschen können ihre Erfahrungen mit Gott quasi weiter aufschreiben? Also, ich meine, das ist ja auch schon an vielen Stellen passiert, aber es müsste quasi noch so Teil 3 und 4 und 5 der Bibel geben, weil die Geschichte mit Gott hört ja nicht auf mit dem letzten Kapitel, die geht ja weiter mit jedem von uns. Und deswegen, glaube ich, würde ich das eher machen, weil die Texte sind in ihrer jeweiligen Zeit entstanden, deswegen muss man sie immer im Kontext sehen, deswegen würde ich sie gar nicht umschreiben wollen. Ich hätte dann eher Fragen an das, was da steht, sondern ich würde sie eher weiterschreiben wollen.
Mhm. Mit so einer Netflix-Serie zum Beispiel könnte sie heißen Arme Mama Sexy.
Ja, genau. Oder so ein also wie heißen die nochmal? So ein Spin-off von manchen könnte man ja auch. Oder so, dass man irgendwie nochmal ein ganz, von einer Figur oder sowas, was ganz anderes, so eine Nebenlinie schreibt oder so.
Ah ja, so ein bisschen bibliologmäßig, ne?
Ja, ja.
Wenn du für einen Tag Papst sein könntest, das ist ja momentan sehr realistisch, ist ja gerade frisch gestorben.
Ja, ja.
Also ist jetzt gerade so ein Vakuum. Was würdest du tun?
Was ich als Papst? Ich glaube, ich würde das Papsttum auflösen. Also ich würde mich selber abschaffen. Genau, ich glaube einfach, dass Glaube halt wesentlich demokratischer und nicht so auf eine Person zugespitzt sein sollte. Wobei ich andererseits auch glaube, dass es, also das merkt man ja jetzt auch beim Tod des Papstes, dass es schon wichtig ist, dass die Menschen irgendwie so ein Gesicht haben für ihren Glauben und jemanden, wo sie auch das Gefühl haben, ja, das ist irgendwie so ein Symbol für den Glauben. Also das halte ich nicht für unwichtig, aber natürlich das alles, was mit dem aktuellen Papsttum verbunden ist, würde ich, auch wenn der Papst schon ein offener Papst war und sich da durchaus was geändert hat, würde ich, also da bin ich halt sehr protestantisch. Ich würde, glaube ich, als erstes würde ich mich selber abschaffen.
Ja, es braucht viele Gesichter für den Glauben.
Ja. Oder ich würde direkt das Zepter an eine Frau weitergeben, damit wir, das wäre vielleicht das Zweite, was ich machen würde.
Oh, ob da nicht, gibt es ja nicht dieses, heißt das Vatikanisches Konzil? Also wie heißen diese Päpste? Konklave, die da jetzt bestimmt?
Ja, genau.
An denen müsstest du ja schon vorbei, ne?
Ja, genau, die würde ich alle austauschen erstmal gegen Frauen. Und dann gucken, was passiert. Und Queers. Ja, wobei, da sind ja schon viele Queers dabei, ne?
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Ja.
Gibt es da welche, die das offen sagen? Von ganz obere Riege katholisch? Nee.
Ich habe tatsächlich ein Jahr in Rom gelebt und studiert und habe da einige kennengelernt, wo ich auf jeden Fall wusste, ja, die sind queer. Also es gibt welche, die sehr offen auch schon in diesem System damit leben und das wird dann irgendwie geduldet. Aber das ist ja eh viel, also ich würde das jetzt nicht nur auf die katholische Kirche, aber da gibt es ja auch eine Fassade und das, was nach außen gepredigt wird und das, was nach innen gelebt wird. Und weil natürlich die katholische Kirche nach außen sehr streng predigt an manchen Stellen, ist die Diskrepanz zwischen dem, was dann wirklich gelebt wird, natürlich größer als vielleicht in anderen Organisationen.
Boah, ey, was diese Fassaden anrichten über die Jahrhunderte, ne?
Ja, aber die gibt's genau. Also ich will gar nicht mit dem Finger auf die evangelische, auf die katholische Kirche zeigen, sondern das gilt natürlich genauso für die evangelische Kirche.
Ja, und gesellschaftlich ja auch.
Ja.
Also, ja. Nee, das meinte ich auch sehr allgemein jetzt. Ja. Solche Fassaden anrichten, solche Masken, die wir uns aufsetzen. Was ist dein persönlicher, armen, aber sexy Moment im Alltag?
Ja, da muss ich auch kurz überlegen. Ja, tatsächlich ist es fast, also einfach dieses Social-Media-Ding, dass ich fast jeden Tag ein Video mache, dass das fast so ein festes Ritual wie ein Gebet geworden ist. Das ist, glaube ich, so mein Moment, wo ich merke, ah ja, ich bin ausgegangen von dem Account. Aber so ein Moment, wo ich denke, dass Kirche sexy ist, wenn es vielleicht darauf die Frage abzielt, dann würde ich sagen, ist das immer, wenn ich so merke, Menschen sind sehr befreit in Kirche. Die können sich sehr frei bewegen. Ein absoluter armen, aber sexy Moment ist für mich zum Beispiel, wenn wir unsere queeren Partys in der Kirche machen und dann einfach Menschen, also queere Menschen, die super lange es nicht geschafft haben, oder aus guten Gründen nicht über diese Schwelle in die Kirche gegangen sind, dann einfach rumknutschen oder sich einfach frei in Kirche fühlen und nicht so durch diese ganzen Dogmen so eingeengt. Das ist für mich ein armen, aber sexy Moment in meinem Alltag.
Oh, wie schön. Also solche Begegnungen hattest du mit Leuten,
ja, die immer gesagt haben, jetzt habe ich mich getraut. Oder wenn Menschen einfach, weil ich merke ja auch immer, das ist so, es gibt Menschen, die sehr frei sind, selbst oder offen, die kommen dann aber, die betreten so ein Kirchgebäude. Ich finde das ja auch gut, wenn man demütig ist, aber manchmal nimmt einem das ja auch was. Und ich merke dann, das ist ja schon oft immer die Frage, darf ich in der Kirche klatschen? Oder darf ich eine kurze Hose anziehen? Oder muss ich jetzt vor 2 Tagen hatte ich die Frage, muss ich meinen Hut denn abnehmen? Ich kann das auch gut verstehen, wenn man den Hut abnehmen möchte, aber ich merke einfach, wie viele Regeln in Bezug auf Glauben in unseren Köpfen herrschen. Ich finde Regeln auch wichtig, aber ob ich jetzt einen Hut in der Kirche trage oder nicht, ist jetzt nicht die entscheidende, wegweisende Regel in meinem Leben. Also, oder eine kurze Hose oder eine lange Hose. Ja, ich glaube, das sind so diese Momente, diese befreienden Momente, die ich sehr liebe, wenn Menschen sich von diesen ganzen Regeln, wo man sich eh fragt, wofür sind die eigentlich da, irgendwie frei macht.
Ja, vielleicht gibt es eine Chance wieder neu, weil ich glaube, ganz viele Leute haben gar keine Ahnung mehr von Konventionen in Kirche.
Ja.
Und was natürlich jetzt auch wieder ein Hemmnis ist, ne? Weil Leute dann.
Genau, aber da gibt es auch dann gibt es immer, wenn mal wieder neue Leute, die gar nicht mehr diese Regeln kennen, und dann so die Alteingesessenen da sind, dann ist natürlich schon so, warum machen die das denn jetzt hier? Oder warum verhalten die sich so? Und das spüren die anderen natürlich, ne? Und das ist natürlich nicht eine schöne Willkommenskultur, sondern das ist eher dann der Moment, wo man so denkt, okay, hier muss man 2 Welten zusammenbringen.
Oh ja, okay, 2 Welten zusammenkriegen. Ich glaube, es ist Zeit für die Frage 5. Sechs schon. Welche Superkraft würdest du dir als Pfarrer wünschen und warum gerade diese?
Also jetzt, es gibt 2. Ich glaube, so individuell, das ist, glaube ich, so eine Kindheitssuperkraft, die ich mir immer gewünscht habe, ist einfach fliegen zu können. Ich dachte, vielleicht ist das auch dieser Freiheitsanspruch, den ich habe, dass man einfach so durch die Luft fliegen kann und sich frei fühlt. Ich habe aber letztens, ich habe mich sehr viel mit, weil jetzt ja auch schon bald wieder Pfingsten vor der Tür steht, habe ich mich mit Pfingsten befasst. Die Geschichte ist ja, dass die Menschen sich alle verstehen, also in ihrer je eigenen Sprache. Und ich glaube, das ist fast so eine Superkraft, die ich eben allen wünschen würde, dass wir uns einfach alle verstehen würden. Ich meine, auf so einer tieferen Ebene. Also nicht, ich glaube, bald mit KI wird das ja möglich sein, dass man irgendwie so einen Knopf im Ohr hat und die andere Sprache, also es wäre ja, ich glaube, auch das wäre schon ein Fortschritt, wenn man auch Menschen aus anderen Kulturen verstehen kann, weil dann einfach die Völkerverständigung wahrscheinlich wesentlich besser klappen würde. Aber es wäre natürlich noch schöner, wenn wir uns auch einfach in unseren Herzen verstehen könnten. Ich glaube, das wäre so eine Superkraft, die ich mir noch wünschen würde.
Das ist ein sehr schöner Wunsch. Ich glaube, das haben wir nötig. Ja, genau. Nicht nur hören, ne? Nicht nur mit dem Knopf im Ohr hören, sondern
ja, verstehen. Genau.
Letzte Frage, die 7., also von den Anfangsfragen. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich sagen, wenn du ihm heute begegnen würdest?
Hab nicht so viel Angst, mach einfach. Frag dich selber nicht, ob du dafür nicht so unwürdig bist oder, ja, sei mutig, würde ich glaube ich sagen.
Und dann würde der 15-jährige Tim sagen, na gut, dann habe ich keine Angst mehr.
Ja, ich glaube so einfach, das würde der wahrscheinlich nicht sagen. Der hätte wahrscheinlich trotzdem weiter Angst. Aber vielleicht würde er auf den älteren Tim dann hören. Genau, nicht so viel Angst und sei ehrlicher vielleicht zu dir und zu anderen. Aber ich glaube, dass man unehrlich zu anderen ist, liegt ja auch oft daran, dass man Angst hat.
Hast du gerade thematisiert in einem Instagram-Reel,
Ja,
ne?
ja.
Mit Judas, also zu Lady Gaga hast du zu Judas getanzt.
Ja, genau.
Ja, sehr schön Text. Eine Empfehlung an dieser Stelle. Auch sowieso für deinen Instagram-Account, weil du nämlich sehr coole Videos machst. Instagram-Account, dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Die Schnellfragerunde ist beendet und ich möchte jetzt mit dir über Instagram sprechen. Dein Accountname ist Armen, aber sexy. Das ist ja auch schon ein sehr ehrlicher, mutiger Name für Kirchkreise, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir da auch an manchen Stellen Ärger eingehandelt
Ah
und
ja?
lange überlegt, ob ich diesen Namen nehmen soll. Also manche Kritik verstehe ich auch und das war auch so mein eigener Gedanke zu dem Namen angesichts der Missbrauchsfälle. Also am Anfang, als ich den Namen gewählt habe, ja, du bist ja, dann wurde immer gesagt, ja, du bist ja evangelisch. Da ist das ja okay, ihr habt ja nichts mit den Missbrauchsfällen am Hut. Da bin ich schon immer zusammengezuckt, weil ich so dachte, nee, und habe dann auch immer korrigiert, das sieht in der evangelischen Kirche genauso aus. Und dann war eben diese Frage so, Glaube mit sexy zu verbinden, ob das irgendwie pietätslos ist gegenüber diesen Missbrauchsfällen. Aber die Intention, die ich dahinter habe, ist ja eine andere. Also es geht auch nicht um meine eigene Sexiness oder sowas, sondern allein dieses Wort Sexualität, was natürlich mit meinem Queersein zusammenhängt, steckt da für mich drin. Und natürlich, dass ich selber Kirche oft als unattraktiv erlebt habe. Und da steckt natürlich auch der Missbrauch und die Machtstrukturen drin. Und für mich ist eine sexy Kirche nicht eine sexuelle Kirche, sondern eine, die in dem Sinne sexy ist, dass sie Macht hinterfragt, dass sie ihre Themen aufarbeitet. So habe ich das sexy immer verstanden, aber natürlich verbinden sehr viele Menschen unterschiedliche Dinge mit dem Wort sexy.
Und das traditionelle Amen dann als, das steht ja schon auch für das.
Also ich sag mal, auf Instagram folgen sind mir am Anfang auch viele gefolgt, weil sie den Namen irgendwie das Wortspiel lustig fanden. Ich höre auch immer noch manchmal, du bist doch arm, aber sexy. Ich so, nee, nee, Amen, aber sexy. Und dann habe ich aber im Gemeindebrief oder so wurde dann mein Account vorgestellt. Und dann habe ich wirklich auch längere Briefe bekommen, so warum ich denn nicht Amen und sexy heißen würde. Also es ging dann gar nicht um Amen oder das Wort sexy, sondern eher um das dazwischen. Die Kirche wäre doch schon sexy.
Ja, das ist doch eigentlich schön. Du hast in der Corona-Zeit angefangen mit Instagram. Was war so der Moment, wo dir klar geworden ist, oh, das funktioniert mit mir und Instagram und dem, was ich da mache für eine Zielgruppe?
Also es hat damit angefangen, würde ich sagen, dass ich eher auch ganz dachte, ach cool, es gibt jetzt auch andere christliche Influencerinnen, die echt coole Sachen machen, wo ich mich selber von angesprochen gefühlt habe und dachte, ach, und auch da habe ich gedacht, boah, die sind mutig, die gehen irgendwie voran. Und das waren vor allem ja auch Pfarrpersonen, muss man sagen. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja selber eine Pfarrperson. Und dann habe ich gedacht, das würde ich auch, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, war aber auch gar nicht so mutig. Und dann war aber so dieser Moment in der Corona-Zeit musste man ja, also wenn man irgendwie Leute erreichen wollte, weil meine Gemeinde war im Grunde genommen tot. Der erste Tag des ersten Lockdowns war auch mein erster Tag als Pfarrer in einer neuen Gemeinde und ich hatte gar keinen
Wow.
Kontakt zur Gemeinde. Und dann war das Einzige, was die Gemeinde gemacht hat, was ja viele Gemeinden gemacht haben, was auch durchaus legitim ist, ist, dass die halt Online-Gottesdienste gefeiert haben, also so abgefilmte Gottesdienste. Aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht mein Format und ich fand es irgendwie. Da habe ich eben auch dann viele andere InfluencerInnen, also jetzt auch nicht aus der kirchlichen Bubble, mir angeguckt und gedacht, so, die sprechen ja irgendwie auch die Leute an, nur mit einem ganz anderen Stil, mit einer ganz anderen Art, als jetzt in einem Gottesdienst. Und auch, was ich mag ja auch gern Humor und lustige Videos. Ich meine, das sind ja auch die Videos, die am besten funktionieren im Internet. Und dann habe ich halt mit einem, habe ich mich über meine eigene Situation quasi lustig gemacht. Und das erste Video, was ich gemacht habe, hieß Tag 30 der Quarantäne, der Pfarrer allein in der Kirche. Und da
Ja,
habe ich
das ist
einfach so
super
gemacht, was
lustig.
man so alleine in der Kirche halt macht. Und das war so der Moment, dieses Video ist dann, also aus heutiger Sicht natürlich nicht so, aber relativ viral gegangen. Und ja, dann darüber war so mein Einstieg. Da hieß ich aber noch gar nicht Abend, aber sexy. Und dann bin ich das Ganze irgendwann, habe ich so gemerkt, okay, es gibt so ein paar Leute, die mögen die Videos, die ich mache. Und dann bin ich das halt viel konzeptioneller angegangen und habe gedacht, so, okay, ich brauche jetzt vielleicht auch mal einen anderen Namen als nur über Tim La. Und ich dachte auch, ich wollte unbedingt einen Namen, der halt auch Programm ist. Und bin dann irgendwie über einen anderen Podcast, der hieß Arm, aber sexy, bin ich dann auf diesen Namen gekommen. Und irgendwie bin ich nachts aufgewacht und hatte diesen Namen.
Und der Kölner Express hat darüber berichtet auch, ne? Da habe ich das Video auch gefunden, auf jeden Fall. Oder war das ein bisschen später,
Ich
möglicherweise?
glaube, das
Dann
war dann
kam
ein
ja schon
bisschen, das
die.
war ein bisschen später. Genau, dieses Video wurde dann auch nochmal aufgegriffen. Bei mir auch die erste Zeit in Corona war ja auch, dass man eher so, das kam mir dann auch in der Zeit entgegen, weil ich mich selber auch noch so als Pfarrer finden musste, dass man dann ja auch viele Bildposts gemacht hat auf Instagram. Also da war ja noch gar nicht so die Videozeit. Das war ja eher auf TikTok. Und dann habe ich halt, weil das ist ja ein Bild, ist ja noch viel einfacher als ein Video zu produzieren. Und dann habe ich auch viel darüber am Anfang gearbeitet. Und dann hatten die, also der Kölner Express hat natürlich eher das Video genommen. Aber mittlerweile mache ich ja fast gar keine Bildposts mehr, sondern nur noch Videos. Wobei ich habe schon, glaube ich, mit 13 oder 14 auch immer schon in der Schule angefangen, so kleine Videos zu drehen. Deswegen eigentlich habe ich das schon immer gemacht. Und kannte mich auch gut im Schnitt und sowas aus und habe jetzt irgendwie das große Glück, dass das eben das Medium unserer Zeit ist, dass man sich Videos hin und her schickt.
Ja, also es ist mega. Deine Videos sind richtig cool, richtig toll geschnitten auch und richtig professionell. Also sie macht richtig Spaß, die anzugucken. Ja, saß auch vor 2 Wochen unter den Kollegen so, weil wir sitzen alle zusammen, hab mir deine Videos angeguckt, hab die ganze Zeit gelacht und gesagt, was machst du denn da? Guck mir die Videos vom Tim an. Ich durfte ja scrollen auf Instagram. Das war schön zur Vorbereitung auf dich. Ja, ah ja, auf Instagram, parasoziale Beziehungen. Ne? Mir geht das ja so, immer wenn ich mich auf die Leute vorbereite, auch wenn ich sie noch gar nicht so gut kenne oder vielleicht manchmal noch gar nicht, wenn ich hier jemanden interviewe, ich beschäftige mich ja wahnsinnig viel und dann habe ich richtig so, denke ich so, wenn ich euch dann sehe, also jetzt dich, hey, wir kennen uns doch. Also parasoziale Beziehungen, das ist ja auch was du jetzt wahrscheinlich mit deiner Reichweite auch erlebst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ganz oft, also zumal ich glaube man, also auch der Pfarrer, ich sag mal, der Pfarrer vor Instagram, also nicht ich, sondern viele kennen das ja auch aus ihrer Gemeinde, dass sie oft gegrüßt werden, aber man selber sich gar nicht daran erinnern, wer ist das, wer war das nochmal? Aber mir ist jetzt tatsächlich, dass ich Leute auch noch nie in der Kirche gesehen habe oder so, mir irgendwo begegnen und mich dann mega begrüßen, als wenn sie mich kennen würden. Da werde ich auch mal richtig verlegen, muss ich sagen, weil ich dann immer schnell geht es in meinem Kopf durch, oh Gott, woher kenne ich die Person? Woher kenne ich die Person? Und sich dann erst später herausstellt, okay, ich kenne sie gar nicht, aber ich merke dann, dass direkt bei mir so ein kleiner Stress durchlaufen wird oder losgeht und ich so alle Kategorien und Kästchen durchlaufe, woher ich diese Person kennen könnte, bis sich dann immer rausstellt, okay, die redet jetzt die ganze Zeit mit mir und kennt mich eigentlich nur von Instagram oder TikTok.
Und als Fahrperson vermute ich mal, also weil ich das jetzt bei uns im Netzwerk auch häufig so gehört habe, dass auch bestimmte Erwartungen an dich gestellt werden, also diese Seelsorgeerwartung. Was bedeutet das denn für dich, diese, also parasozialen Beziehungen, Menschen denken, sie kennen dich, erzählen die dir jetzt noch mehr als vorher? Also wie gehst du mit diesem Aspekt
Auf
um?
jeden Fall, mir schreiben ja auch viele Leute und ich kann, also so leid mir das tut, ich kann ihm einfach nicht gerecht werden. Ich sage auch manchmal so, du, können wir wann anders reden oder du musst dir jemand anders suchen, einfach weil das gerade nicht geht und ich mich da, also ich musste es auch lernen und es fällt mir auch immer noch schwer, aber mich da auch abzugrenzen. Oder auch mal, es ist ja auch so, manchmal ist man privat unterwegs. Und hat natürlich trotzdem das Handy in der Hand und dann kommt irgendwie so eine mega krasse Nachricht rein. Und dann denke ich mir, und da habe ich auch so ein bisschen mir angewöhnt, da vielleicht nicht mehr reinzugucken oder die dann, wenn ich schon sehe, die nicht zu lesen. Oder jetzt an Ostern, dann kam so ein Video von einer anderen großen Influencerin gegen mich rein. Und dann ist das natürlich auch immer so die Frage, also ne. Das ist ja auch, dass es so 24 Stunden durchgehend könnte immer irgendwas passieren und reinkommen und sowas. Und dass man sich davon auch so ein bisschen frei macht, dass man halt nicht 24 Stunden verfügbar ist. Das musste ich auch lernen. Da bin ich auch immer noch auf einem Lernweg. Und dass man all diesen Erwartungen auch nicht gerecht werden kann.
Weil du hast ja keinen Stellenanteil für Social Media eigentlich, ne? Du hast einen Stellenanteil für queere Kirche und für herkömmliche
Ja, also in
Gemeindearbeit.
der queeren Kirche haben wir damals, als wir den Pitch bei der Landeskirche gemacht haben, also bei den Erprobungsräumen, das ist ja so ein riesiger Fördertopfprogramm der Landeskirche für innovative Sachen, da haben wir das Social Media, also haben wir das Social Media schon mit eingebaut, aber eher eben für die queere Kirche, jetzt nicht für meinen eigenen Account. Deswegen nutze ich quasi die Anteile, also von der queeren Kirche schon ein bisschen dafür, aber so richtig offiziell, dass man sagt, so, das ist jetzt hier unser Internetpfarrer oder so, dafür habe ich nichts, nee.
Und hättest du das gerne?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Social Media, dass, also mein Content, wovon ich auch lebe, sind ja auch Alltagserfahrungen, die ich in der Gemeinde mache. Und wenn ich nur noch im Internet quasi leben würde, also wenn, könnte ich mir überhaupt nur so eine halbe Stelle oder sowas dafür vorstellen. Aber ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt noch so viel mehr machen würde. Also natürlich könnte man da so ein riesiges Imperium drum aufbauen. Nein, aber noch mit den tausendsten Podcast noch dazu oder noch YouTube oder was weiß ich. Also für mich fühlt sich gerade so genug an, wie es eigentlich ist. Ja.
Und für dich hast du jetzt auch, du sagst, du bist noch im Finden, aber hast du so Regeln für dich aufgestellt, wann du was machst auch?
Ja, also ich habe eine Regel, kein Handy im Schlafzimmer. Also das ist so eine heilige Regel, deswegen sind da nur Bücher. Das tut auch gut, dann schlafe ich sehr gut. Und ansonsten versuche ich natürlich schon das Handy, auch wenn ich irgendwie in Seelsorgesituationen oder wo ich wirklich mit Menschen mit Ausnahmen das Handy wegzulassen. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass auch noch mehr andere Personen auf meinem Account erscheinen. Aber eine Regel für mich ist auch natürlich nur, wenn ich andere Leute gefragt habe, dass ich sie filme. Also ich würde niemanden auf meinem Kanal veröffentlichen, wenn ich nicht vorher gefragt habe. Und auch mein Freund, der jetzt einmal da haben wir auch lange darüber geredet, ob er da so in die Öffentlichkeit treten möchte oder nicht. Also bevor ich Menschen in meinen Instagram-Kanal ziehe, sage ich denen auch schon, was das bedeuten kann. Nämlich, dass sie viele Nachrichten bekommen, viel Hass abbekommen. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr wichtige Regel bei mir. Aber es ist dann natürlich, das macht das Ganze, man muss viel mehr planen, wenn man noch andere Menschen und die Zeit habe ich dann halt auch oft nicht. Aber ansonsten würde ich manchmal auch ein bisschen mehr Vielfalt als jetzt immer mein Gesicht auf meinem Kanal auch abbilden.
Du hast gerade gesagt, du hast ihn dann darauf vorbereitet, dass er auch viel Hass abkriegen könnte. Warst du denn darauf vorbereitet, dass dir der Hass, der dir entgegengeschlagen ist, dass das sowas kommt?
Ich glaube, ja. Also ich habe es ja schon bei anderen Kollegen und Kolleginnen gesehen. Und deswegen spricht man ja mal von queer-feministischen Themen. Ich glaube, es ist der gleiche Hass, der eben queeren Menschen entgegenschlägt, der ja auch Frauen im Internet entgegenschlägt. Also das vielleicht aber habe ich als cis-schwuler Mann auch nochmal Vorteile. Einfach nur dadurch, dass ich mich als queer zeige im Internet, wusste ich, dass ich auf jeden Fall mir Hass entgegenschlagen wird. Also das habe ich ja schon gesehen und ich muss auch sagen, dass ich froh bin, dass ich erst mit über 30 auf Instagram angefangen. Ich dachte immer so, als frisch geouteter, schwuler Mann hätte ich das, glaube ich, nicht gut abgekonnt. Also da hätte ich einfach noch viel mehr, aber ich war schon gefestigt in meinem Schwulsein und meinem Queersein. Wobei ich auch immer noch sagen würde, dass ich dann durch meine Reise auf Social Media super viel über Queersein gelernt habe und auch viele tolle Menschen und Accounts kennengelernt habe und auch mich selber gerade im Bereich Trans und anderen queeren Identitäten auf jeden Fall extrem weiterentwickelt habe. Also das ist auch ein Glück gewesen auf meiner Social Media Reise, dass ich so vielen auch tollen Menschen begegnen darf. Aber um auf den Hass nochmal entgegenzukommen, im Vergleich, ich würde auch sagen, vor allem zu Content von Flinters, ist es bei mir zum Beispiel so, dass wenig mein Aussehen kommentiert wird. Zum Beispiel habe ich die letzten paar Monate ein paar Kilo zugenommen. Und ich glaube, das sieht man auch in meinen Videos. Aber da würde nie, also ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich glaube, eine Frau, da wäre das direkt kommentiert worden oder so. Und das ist halt bei mir, da merke ich einfach, dass ich ein Mann bin. Bei mir geht es dann eher immer, dass ich 1000 Bibelzitate unter meine Videos bekomme und das auf so einer Glaubensebene stattfindet oder auf so einer vermeintlichen Glaubensebene stattfindet. Und damit kann ich aber auch gut umgehen. Und ich kann auch mit dem Aussehen, da bin ich auch gelassen, aber trotzdem merke ich, ist es nochmal eine andere Art von Hass, der mir entgegenkommt, als jetzt den ich auf anderen Accounts beobachten kann.
Okay, und diese Morddrohungen hast du nicht für Instagram bekommen?
Doch, also Morddrohungen habe ich auch bekommen und das sind auch schon Sachen, die mir Sorgen macht, die ich auch anzeige. Da sind jetzt auch ein paar Verfahren, die laufen. Sowas beeinflusst dann schon mein Leben, dass ich mich schon frage, bin ich hier in meinem Zuhause, bin ich irgendwo auch noch sicher oder wenn ich mich auf der Straße bewege. Natürlich wird mir dann oft gesagt, ja, das sind nur leere Drohungen, aber es muss ja nur eine bescheuerte Person dabei sein.
Ja, und was brauchst du von deinem Arbeitgeber, in diesen Momenten? Also oder von einer Arbeitgeberin der Kirche, gibt es das, was du brauchst?
Ja, da muss ich sagen, fühle mich da auch zum Glück hier von meiner Superintendentin und der stellvertretenden Superintendentin, der Assessorin, fühle ich mich sehr gut begleitet. Also das muss ich einfach mal sagen, dass die schon auch nachfragen, wenn die das hören. Sag mal, wie geht's dir? Und dass ich auch eben eine Rechtsberatung und alles bekomme. Manchmal ist auch so, die sind natürlich selber nicht in dem Business drin, dass die natürlich auch manchmal auch ratlos sind, was das ganze Thema angeht und wie man das am besten angeht. Deswegen musste ich dann auch selber so recherchieren. Also ich habe mich auch mal länger mit HateAid, das ist ja so eine Organisation, telefoniert, die mir dann auch nochmal so ein paar Tipps gegeben haben aus der Erfahrung und mir auch so ein bisschen einfach, ich meine, dass sie am Ende auch ein bisschen Ängste genommen haben. Ja, aber die Angst bleibt und ich glaube, das ist eine Angst und das ist ja auch ein Thema, was ich auf meinem Kanal thematisiere, mal unabhängig von meinem Instagram-Account müssen einfach queere Menschen leider wieder, vielleicht sogar mehr als noch vor ein paar Jahren, viel Angst durch unsere Gesellschaft gehen und das ist ja genau das, wofür mein Kanal steht, dass ich den Menschen diese Angst eigentlich nehmen will oder dass wir sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern, aber Sicherheit geht vor und ich sag mal, wenn es ganz extrem wird, müsste man auch gucken, ob ich meinen Kanal nicht kurz mal stilllege oder man sich zurückzieht. Also das würde ich auch immer sagen, man muss das halt immer das Risiko abschätzen und ich kann es auch gut verstehen, wenn Leute sagen, ich will nicht in die Öffentlichkeit damit gehen, weil ich einfach Angst habe. Ja.
Gibt es schon Themen, die du nicht mehr machst, weil du sagst, nee, also du hast jetzt gerade gesagt, du wägst immer ab.
Wenn mir Themen wichtig sind, mache ich sie eigentlich immer. Es ist nur die Frage, zu welchem Zeitpunkt. Also ich muss immer auf mich selber achten und gucken, habe ich jetzt gerade die, also wenn ich weiß, ich mache was Kontroverses oder was dann wieder viel Hass hervorruft, dann gucke ich halt auf mich selber, habe ich gerade die Energie dazu, dann irgendwie damit umzugehen. Und ich hatte auch Phasen, wo ich dann eben nicht so sehr die Energie dazu hatte und dann habe ich auch einfach weniger gemacht. Also so, aber dass ich es nicht machen würde, weil ich glaube, das ist ja genau das, was Morddrohungen und alles, es soll ja queeres Leben unsichtbar gemacht werden. Also es soll diese Sichtbarkeit soll genommen werden. Und das ist ja, deswegen mag ich auch überhaupt nicht solche Sätze wie, ja, es ist ja jetzt plötzlich alles nur noch queer oder man sieht euch ja überall. Dann sagt man ja, wie lange waren aber queere Menschen unsichtbar? Also wie viele Menschen haben sich nicht geoutet, haben versteckt gelebt und ich meine, das war jetzt schon, ich sage auch immer, viele, viele, viele Menschen, denen ich wirklich, Halleluja, aber sehr, sehr dankbar bin, dass die in der Kirche und in der Gesellschaft dafür gekämpft haben, dass ich heute als queere Person doch relativ frei leben kann und ich hatte fast eben vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, wir müssen diese Rechte wieder verteidigen. Also das, was die Generation vor uns erkämpft hat, müssen wir bewahren. Mhm. Und dazu gehört eben auch queere Sichtbarkeit. Also ich meine, als ich mich geoutet habe, da gab es in Serien oder so wenig queere Personen. Also eine Person, von der ich es halt wusste, war Freddie Mercury, dann vielleicht Elton John. Und heute, wenn ich Serien gucke, sowas wie Sex Education oder sowas, kommen ja so, also die Serien und alles sind ja viel diverser geworden. Und dann denke ich mir, also bei mir war es eben allein bei Sex Education am Ende, ich habe jetzt den Namen der Figur vergessen, aber der sagt ja, der will ja am Ende Pfarrer werden. Und dass das ja, so ein, und das, als ich Pfarrer werden wollte, also ich hatte so ein Bild dann, natürlich mein Bild, also meine Eltern sind nicht queer, mein Bruder war nicht queer, viele in der Schule waren nicht queer. Ja, wo holt man sich denn dann die Idole oder die Vorbilder her oder wo war denn die queere Sichtbarkeit? Und dann, und Pfarrer kannte ich nicht oder zumindest nicht Pfarrer, die jetzt so, also die, dann wusste man, dass die schwul sind. Aber die haben natürlich nicht gezeigt, was das bedeutet, als schwuler Pfarrer oder sowas zu leben oder als Mann im Pfarrhaus oder so. Also das war, genau, und jetzt gibt's ja in allen Bereichen viel, viel mehr Vorbilder. Und ich hoffe, dass das eben nicht durch irgendwelche Trumps und so jetzt eben immer weniger wird, weil diese Vorbilder sind so, so wichtig.
Ja, und die Vorbilder werden auch sichtbar durch Social Media, ne? Weil ich glaube, einiges gab es auch schon. Also ich glaube auch
genau, aber einfach auch die großen Kirche, Medien. Also ich glaube ja eh, dass eben in beide Richtungen Social Media viel mehr Sichtbarkeit eben auch für Themen geschaffen hat, die von großen Medien lange nicht als so wichtig angesehen wurden oder wo man, ich meine, das beste Beispiel dafür sind ja eben SchauspielerInnen, die so ein, da gab es ja auch, das ist noch gar nicht so lange her, wo es so ein großes Massenouting war, weil man eben keine Jobs in den großen Medien bekommen hat, wenn man eben queer war. Deswegen hat man das besser mal nicht erzählt, dass man queer war. Und das, das zeigt ja auch schon, wie die Medien, die ja eine große Macht haben, eben auch queeres Leben unsichtbar gemacht haben. Und das ist durch Social Media auf jeden Fall anders geworden. Aber natürlich ist auch Fake News und andere Sachen sind auch groß geworden dadurch. Also es hat, wie gesagt, eine, es gibt immer Licht und Schatten.
Ja, würdest du sagen, du hast eine Mission?
Ja, ich glaube, meine Mission ist eben, trotz all, also ich glaube, mit Hass umzugehen, das merkt man ja auch schon, ist eben Humor. Trotz der Schwere dieser Welt auch eine Leichtigkeit zu behalten, das muss ich auch selber immer wieder machen, weil es ist, ich glaube, nur wenn man, wenn ein, diese Angst, ich meine, das ist ja auch das, was viele, was die AfD oder Partei, also die wollen ja Angst schüren mit Menschen, die angeblich im Überfluss in unser Land kommen oder also das sind ja alles so Ängste, die geschürt werden soll, aber ich glaube, wenn man in Angst lebt, dann kann man, führt das nur zu Schlechtem, also wenn man zu sehr, also wenn man nur noch einen engen Blick hat und deswegen ist, glaube ich, meine Mission, den Blick wieder weiten durch Humor, dass man nicht in so eine Schockstarre oder in so eine Angststarre verfällt. Deswegen ist Humor auf jeden Fall, glaube ich, so eine Mission, um das Ganze, um quasi Befreiung zu erleben und auch Leichtigkeit. Und die andere Mission ist natürlich, dass ich Sichtbarkeit schaffen will für eine andere Kirche, für eine eben auch lockerere Kirche, für eine befreite Kirche und eben, was es bedeutet, als queere Person im Pfarrberuf oder als gläubige queere Person zu leben.
Ich hatte dich eingangs zitiert mit, du willst die Kirche kaputt machen. Um sie wieder
ja, das, da musste ich, da bin ich selber zusammengezuckt, als ich das gesagt habe. Das stimmt auch zum Teil. Ich möchte einfach diese, also ich möchte die Kirche nicht kaputt machen. Ich liebe
also ein,
auch
das
die,
Bild, du hast, ich sag das
genau, ein bestimmtes Bild von der Kirche möchte ich kaputt machen. Also ich möchte auch nicht Menschen in der Kirche kaputt machen oder so. Aber ich glaube, es herrscht bei vielen viele Menschen haben eben nur noch wenig Berührungspunkte mit der Kirche und da herrscht halt ein Bild vor, wie Kirche eigentlich schon lange nicht mehr ist. Und ich glaube, dieses Bild, was da herrscht, das will ich kaputt machen. Und das trifft es, aber ich will nicht Kirche allgemein kaputt machen.
Okay, wie ist Kirche nicht mehr? Du hast gerade gesagt, wie ein daherstand.
Ja, ich glaube, also, was ich ja oft höre, dann bei dir, du bist ja immer so locker oder bei dir ist alles so locker. Und da muss ich sagen, ich, hier in Köln kenne ich natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die auch locker sind, die coole Taufen machen, die andere Musik machen und so. Also es ist jetzt nicht, und das erlebe ich ja auch im Internet, aber natürlich erleben Menschen trotzdem auch noch Kirche als sehr konservativ, als sehr streng. Das gibt es auch. Also diese beiden Bilder leben gerade nebeneinander. Aber ich in meiner Bubble, sage ich mal, in der ich lebe, erlebe ich auch schon eine sehr befreite Kirche.
Ja, ich in meiner Bubble auch und dann ich, also.
Ich hatte auch trotzdem auch schon das Gefühl, ich glaube, das ist auch das, was ich ändern wollte durch meinen Social-Media-Auftritt, ist so, zum Beispiel wusste ich ja schon immer, ah ja, ich kann als queerer Mann und als schwuler Mann kann ich auch einen Mann, also auch als Pfarrer kann ich einen Mann heiraten. Das war ja schon, als ich mit dem Studium angefangen habe, ging das ja sogar schon in der Kirche. Und ich dachte immer, ach, eigentlich die evangelische Kirche, die ist doch eigentlich super offen, aber warum weiß eigentlich niemand was davon? Also ich werde ja heute noch angesprochen, wenn ich dann sage, ich bin Pfarrer, also in der Szene oder so, und dann sagen Leute, ach, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und dann denke ich mir so, das geht schon seit jetzt ganz offiziell ja schon seit 10 Jahren und noch länger zumindest in der Rheinischen Kirche. Und dass das zumindest auch geduldet wurde und sowas ist ja noch viel, viel, also allein CSD-Gottesdienste gibt es, glaube ich, schon seit 30 Jahren hier in der Antoniterkirche.
Ja.
Und dass sich die Kirche da auf einem, genau, und das ist halt nur nicht bei den Menschen angekommen. Und ich glaube, das ist auch so meine Mission, dass auch die Sachen wirklich ankommen bei den Menschen. Ich glaube, das ist die Kirche hat, also die Kirche hat viele Probleme, aber wenn sie eins ganz, ganz schlecht ist, ist es nach außen zu kommunizieren. Darf ich hier so viel lästern? Nee.
Ja, komm. Wir sind unter uns.
Ich müsste das sehr abgewandelt. Nein, aber mir fällt das schon bei vielen Accounts, die gerade von Kirche betrieben werden. Also ich sage jetzt mal nicht die coolen Influencerinnen, nicht die aus dem Lead-Netzwerk. Also überhaupt, das ganze Wort, das heißt ja oft noch so Öffentlichkeit und Pressearbeit in Kirche. Und dieser ganze Bereich, da denke ich so, boah, da sind aber auch noch die alten Medien und die alten Strukturen, die sind noch so schwer. Und auf den Accounts, boah, da sieht man immer nur alte weiße Männer. Und ich habe das Gefühl, wie wird in der Kirche dargestellt? Da sieht man nur noch alte weiße Männer, die in den Ruhestand verabschiedet werden. Das ist aber schon, ich sag mal, sind die schon einen Schritt weiter, weil es werden zumindest Menschen auf dem Account gezeigt. Es gibt ja auch viele Gemeindeaccounts, wo ich immer denke so, ach, schön, dass ich euer Kirchengebäude nochmal aus einer anderen Perspektive sehe. Und ich glaube, Menschen wollen ja keine Gebäude sehen, sondern die wollen ja Menschen, die glauben, die zweifeln, die in ihrem Alltag irgendwelche Probleme lösen. Das wollen doch Menschen auf Instagram oder egal überhaupt von Kirche sehen und nicht das Kirchengebäude aus 10 unterschiedlichen Perspektiven. Es sei denn, es gibt doch diesen Account, ach, ich habe jetzt den Namen vergessen, wo so barocke Kirchen...
Barock-Blockbuster heißt der.
Ja, Name. Genau. Ja. Das ist, finde ich, schon wieder was anderes, weil da wird es ja aus so einer kunsthistorischen, sehr ästhetischen Perspektive gezeigt. Da ist aber die Mission ja eine andere, nämlich dieses Erhabene, diesen Barock irgendwie nach vorne zu stellen. Aber bei einer Kirche, bei einer Gemeinde geht es ja darum, Gemeinschaft und Menschen nach vorne zu stellen und nicht das Kirchengebäude aus der 100. Perspektive.
Und nimmst du wahr, dass das, was du gerade gesagt hast, dieses Kirche kann noch nicht so gut nach außen kommunizieren? Gibt es da Leute, die das auch schon sehen in den Strukturen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die das wahrnehmen oder unterschwellig spüren, aber eben vielleicht auch nicht so richtig wissen, wie kann ich es anders machen? Und man muss natürlich auch sagen, du hast es gerade angesprochen, ich habe keine Stelle dafür. Das ist halt auch einfach so viel Arbeit. Und da müssen halt auch Ressourcen reinfließen. Also, und es ist auch schwer, Leute zu finden, die das auch können. Ne? Also, das muss man auch sagen. Es ist dann, oder das Geld ist zu knapp, aber es reicht halt nicht, einmal im Monat was zu posten oder...
Nee, es ist schon eine Entscheidung zu treffen.
Es ist schon eine Entscheidung, sagen wir wollen, oder vielleicht auch sagt man, ja, wir schaffen unseren Gemeindebrief. Also wenn ich jetzt von den Gemeindestrukturen ausgehe, wir schaffen unseren Gemeindebrief ab und die Ressourcen, die wir dafür ausgeben, die nutzen wir jetzt mal für Social Media oder sowas und auch wirklich aktiv, um neue Leute zu erreichen. Das ist schon, da müssen halt Ressourcen reinfließen. Also am Anfang meiner Zeit in Kirche habe ich dann auch immer noch erlebt, dass zu irgendwelchen Veranstaltungen Pressekonferenzen gegeben wurden. Und dann ist gefühlt aber auch niemand gekommen. Da dachte ich, das sind ja so alte Strukturen oder auch dieses so sehr akademische in Kirche. Also nicht dieses so, wir sind lebensnah, wir sind relatable, sondern es ist so, die Kirche ist halt wie so ein Staat. Und das ist doch eigentlich, das wünscht man sich doch gar nicht von Kirche. Also man will auch, ich sag jetzt mal, irgendwelche Präsisse und Bischöfe in Kirche präsentieren sich natürlich auch oft wie sehr staatsmännisch auf irgendwelchen Kanälen. Und dann denke ich mir so, dass selbst die Politikerinnen, die Staatsmenschen sind, sie zeigen sich ja auch lockerer, wenn ich jetzt an, keine Ahnung, wenn man an Heidi Reichenick oder Robert Habeck oder an irgendwelche PolitikerInnen denkt und selbst die zeigen sich ja auch nicht mehr so, wie man das vielleicht früher also gemacht hat. Und ich finde, manchmal hat das aber alles noch diesen in Kirche, diesen, man hat irgendwie das Gefühl, man muss so seriös, so eine alte Seriosität vertreten.
Ja, oder vielleicht ist es einfach das, was man kennt.
Ja, genau. Man hat keine anderen Ideen. Ich glaube, das ist auch das. Oder man traut sich eben auch nicht, weil das Alte einem Sicherheit gibt.
Ja, weil das hat schon funktioniert. Das denke ich manchmal bei Liturgien in der Kirche. Dass wir so lange an dieser festen Liturgie schon ganz...
Und ich liebe diese Liturgie auch, aber damit spielerischer und also bei uns im Gott, weil es fragen auch immer bei queeren Gottesdiensten und so, was ist denn jetzt anders an euren Gottesdiensten? Was meinen die so queeren? Ich sage, wir haben auch ganz viele Elemente aus der klassischen Liturgie, nur wir versuchen die halt wirklich mit Leben zu füllen. Ne? Also bei uns, wir beten auch, wir haben Fürbitten. Es gibt viele Dinge, aber wir gucken halt schon, dass das halt lebendig und mit Leben gefüllt ist und nicht einfach irgendwie so tote Floskeln, die man im Gottesdienst spricht. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Es gibt ja auch viele Accounts. Ich habe jetzt Paul, das ist so ein queerer Influencer, Paul Bunne heißt der macht nichts mit Kirche. Und der hat nochmal in einem Post gesagt, und das fand ich eigentlich, der hat lange für Galileo und sowas gearbeitet. Und der hat gesagt, dass er eigentlich wie Galileo seine Formate so daran anpasst und quasi nur in Instagram reinholt. Deswegen, es ist ja nicht immer alles schlecht, was in den Medien oder in Kirche früher gemacht wurde, nur es muss halt auf eine andere Ebene, auf ein anderes Level geholt werden oder nochmal eben an das Neue angepasst werden.
Wie machst du das? Also, um jetzt mal so ein Beispiel, ein How-to zu
Ja,
geben.
also was auf jeden Fall in meinem Dinge, die ganz alltäglich bei mir sind, wenn ich über irgendwas stolper oder innerlich merke, da muss ich drüber schmunzeln, dann ist es eigentlich schon immer, der weiß ich, okay, dann bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, dem das so geht. Das ist was, was ich auf jeden Fall für Kirche machen kann. Das ist so, glaube ich, ein Weg, um an meinen Content zu kommen. Zum Beispiel, wie Räume in Kirchen aussehen, wenn ich die betrete, dass das eigentlich nie Räume sind, wo ich mich wohlfühle, wo ich immer denke, boah, hier ist noch der Muff der 80er Jahre oder sowas drin. Oder warum hängt da dieser Wandteppich oder dieser Jesus, der mich so komisch anguckt? Also, das sind schon immer so Sachen, wo ich, wenn ich darüber stolper, dann ist es so, dann weiß ich, das ist schon mal Content. Oder ich merke in der Adventszeit, es bin jetzt schon, heute ist der 10. Tag im Advent und ich habe jetzt tatsächlich jeden Tag Kekse gegessen und von irgendwelchen Leuten Kekse geschenkt bekommen.
Sind da noch die Kilos her?
Was?
Sind da noch die Kilos her von den
Ja, genau.
Leuten?
Aber das sind so, da denke ich dann manchmal auch, ja, das sind dann vielleicht auch Sachen, die irgendwie lustig sind oder die man eben kennt, wo man auch vielleicht so ein bisschen an seinen eigenen Idealen scheitert oder das ist auf jeden Fall immer Content. Dann natürlich, wenn mich politisch Sachen irgendwie aufregen oder ich denke so, warum, zum Beispiel habe ich ja auch mal ein Reel dazu gemacht. Im Gottesdienst merke ich natürlich schon, wenn man queere Kirche macht, dass man auch auf gerechte Sprache achtet. Und wenn ich da natürlich da sitze und schon der ganze, also in einem anderen Gottesdienst, nicht natürlich nicht in meinen eigenen, und da 10-mal ich das Wort Vater, Sohn, Herr, eigentlich nur Männernamen höre, dann merke ich, okay, da habe ich wahrscheinlich eine andere Wahrnehmung und ich mich aber umgucke und die Menschen in meinem Gottesdienst nehmen das als völlig normal wahr. Da merke ich auch schon mal, ah, okay, das ist ein Thema, das könnte ich mal machen. Das ist guter, also das
Ja,
ist auf
ich
jeden Fall
glaube,
Content,
manchmal
ja.
hört man es dann auch gar nicht mehr. Also.
Ja, genau. Wichtig ist für meinen Content immer, also eigentlich 90% meines Contents muss immer mindestens einer der beiden Kriterien erfüllen, entweder queer oder Kirche.
Entweder arm oder sexy.
Ja, genau. Und weil ich hab auch ganz viele andere Themen. Ich habe Ideen für andere Accounts, aber dann denke ich immer so, das ist dann halt ein anderer Account, das ist nicht meine Nische. Weil zum Beispiel bei der Tagesschau ist mir letztens aufgefallen, warum wird eigentlich immer, also hat mir auch jemand die Augen geöffnet, warum wird immer nur Männerfußball am Ende gezeigt bei der Tagesschau? Oder ich habe die Tagesschau geguckt und nur Susanne Daubner war die einzige Frau, die man in einer Viertelstunde Tagesschau gesehen hat. Sonst waren wirklich nur Männer zu sehen in einer Viertelstunde Tagesschau. Und das sind natürlich schon Sachen, die einem auffallen und da bin ich aber auch mal von anderen Leuten darauf aufmerksam gemacht worden. Dann entsteht auch viel Content natürlich so, mich machen Menschen zum Beispiel auf sowas mit der Tagesschau aufmerksam und dann gucke ich mal, gibt es eigentlich einen kirchlichen Bereich, wo das vielleicht ähnlich ist oder wo das genauso ist und finde dann auch irgendwie einen Bereich oder wo das so sein könnte. Dann arbeite ich natürlich viel mit Trends. Also wenn irgendein Trend ist, dann gucke ich immer, wie kann ich den denn für meine Nische oder sowas auch brauchbar machen. Also zum Beispiel, wie heißt die Doris, ich halte jetzt gar nicht den Namen. Das war auch so ein Video, was mir 10.000 Mal geschickt wurde, die irgendwelche Bücher, aber so, die hat immer gesagt, warst du schon mal in einen Fuckboy verliebt? So hat die ihre Videos angefangen. Und das ist dann irgendwie sehr viral gegangen, dass die so ein bisschen, ich sag mal, total crazy ihre Bücher beworben hat. Und dann habe ich gedacht, ja, wie könnte man das denn auf Kirche ummelden, wenn ich die Bibel bewerben würde als Buch? Und dann habe ich ja dieses eine Video gemacht, warst du schon mal in deine Schwiegermutter verliebt? Das ging natürlich um Naomi und Ruth. Und dann aber, genau, dann sage ich, aber Ruth ist das passiert. Und dann, genau, und habt einfach genau diese Sprache 1:1 von dieser Doris übernommen und halt für Kirche nutzbar gemacht. Das mache ich halt auch manchmal. Wenn ich mir irgendwie, genau, ich gucke auch oft bei Social Media, was finde ich selber lustig, was gefällt mir und wie kann ich das für meinen Account nur mit einer anderen Sprache oder mit einem anderen Inhalt auch brauchbar machen.
Und es funktioniert auch richtig gut. Wie beeinflusst denn deine Online-Präsenz deine Arbeit in der Gemeinde vor Ort? Seit du Instagram machst, hat sich da was auch, ich meine, es ist gleichzeitig gestartet so ein bisschen. Du bist Pfarrer geworden und hast mit Instagram angefangen, ne?
Ja.
Vielleicht
ja.
ist das deswegen für dich ziemlich normal.
Also im Vikariat habe ich auch schon viel gelernt und hatte viele Freiräume. Und zum Beispiel habe ich da auch Partys schon veranstaltet, aber ich habe gemerkt, da sind eher so, das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber da sind halt eher Leute aus der Babyboomer-Generation gekommen, weil das war dann über den Gemeindebrief oder über bestimmte Medien noch über Facebook beworben. Und ich merke natürlich, dass es jetzt wesentlich jünger geworden ist, also die Zielgruppe, die ich erreiche, die Menschen auch, die hier in die Gemeinde kommen.
Vielleicht erzählen wir nochmal kurz, ich weiß es ja, weil du es mir schon mal erzählt hast, aber die Partys sind riesig mittlerweile, die ihr feiert.
Ja, genau.
Und es können gar nicht mehr alle
also wir
reinkommen.
Machen, ich weiß nicht, ich sag das, behaupte es mal, aber mir ist nichts anderes bekannt, dass wir, also Partys in Kirche, das wird ja dann, wenn ich das bei Social Media poste, wird das immer als so Skandal gestellt, aber in den evangelischen Kirchen gibt es, glaube ich, deutschlandweit schon seit 30 Jahren Partys in der Kirche. Also da gibt es Kollegen und Kolleginnen, die jetzt in den Ruhestand gehen, die haben schon im Vikariat mit Partys in der Kirche angefangen. Das ist jetzt gar nichts Besonderes, aber dass wir eben eine queere Party in der Kirche machen, ist schon auch, glaube ich, nochmal was Besonderes. Und da ist es eben so, dass, genau, wir haben gesagt, wir wollen einfach, die Partyszene ist eben eine große Szene in der queeren Community. Und wir haben eben gesagt, wir wollen ein niederschwelliges Angebot machen, dass Menschen auch wieder in Kontakt mit Kirche kommen. Und deswegen machen wir diese Partys. Und die sind oft dann sogar, also ich merke, am Rande gibt es viele gute Gespräche und da ist auch viel entstanden über diese Partys. Und dann machen wir eben Gottesdienste und die Gottesdienste werden auch immer voller. Also ich war, ja, ich muss sagen, ich war selber total gerührt jetzt an Ostern. In der Osternacht waren über 250 Menschen in der Kirche. Und es war fast voller als an Weihnachten und also zumindest der 22 Uhr Gottesdienst an Weihnachten. Und da dachte ich mir, ach krass, was das dann doch für eine Reichweite hat und dass die Menschen auch. Und das ist mir auch immer das Wichtige, dass das Ganze nicht nur im Netz bleibt, sondern dass wir eben auch reale Angebote machen, wo Menschen sich, weil ich mag das Internet ja gerne, um sich zu vernetzen, aber ich glaube, es braucht auch auf jeden Fall die reale Begegnung.
Ja.
Und es sind viele tolle Dinge, ne? Ich kann Werbung machen. Wir haben jetzt einen queeren Kirchenchor, wo fast 40 Menschen drin singen. Und das ist natürlich, das sind Sachen, die alle ohne Social Media nicht also es beeinflusst in dem Sinne meine Gemeindearbeit. Oder wenn ich irgendwas poste oder nachfrage, es meldet sich eigentlich immer irgendeine Person, die jemanden kennt, der jemanden kennt. Also das ist einfach ein riesiges, wir sind wie eine Gemeinde, ein riesiges Netzwerk, was man einfach mal so anhauen kann und irgendwer meldet sich immer.
Echt? Und du machst das nicht über WhatsApp, sondern tatsächlich?
Doch, auch. Also wir haben auch nochmal eine WhatsApp-Community von der queeren Kirche. Also da schicken wir Anfragen zuerst rein. Und wenn es dann natürlich irgendwie größer beworben werden muss, dann machen wir es auch über Instagram. Aber ich glaube auch, und das versuche ich auch immer klar zu machen, weil jetzt kommen wir wieder den Bogen zurück zu so Gemeinde-Accounts oder überhaupt zu Accounts. Was zum Beispiel nicht funktioniert bei Instagram, ist so ein reiner Werbe-Account, wo wir immer nur, also auch den queere Kirchen-Account, da bewerben wir natürlich unsere Partys, aber das ist nicht nur, wir zeigen ja auch queeres Leben, wir zeigen auch, dass die Menschen brauchen Mehrwert für ihr Leben und wollen ja nicht nur mit Werbung zugeballert werden für irgendwelche Partys oder für das nächste irgendwas. Deswegen sage ich immer, ja, da muss man vielleicht sogar zwei Accounts in der Gemeinde machen. Einen, wo man nur die ganzen Veranstaltungen draufballert, damit man die dann in der Story von seinem wirklich relevanten Account posten kann. Weil niemand mag Werbeaccounts oder niemand würde einem Account folgen, wo die ganze Zeit nur Werbung für irgendwelche Events und Veranstaltungen draufgeballert wird.
Naja, soll schon auch so aussehen, als wäre er nur fürs Internet gemacht, nur für,
für
die Plattform, ne? Ja, danke schön. Ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen, die alle unsere Gäste bekommen. Die eine davon ist, was ist digitale Kirche für dich?
Ich glaube, dieses Riesennetzwerk, also das ist dieses, das ist digitale Kirche und natürlich, dass sich die Form der, also ich würde auch schon sagen, manche Inhalte von mir sind Predigten oder auch vermittelter Glauben oder Verkündigung des Evangeliums, wie das immer so schön heißt. Und da hat sich natürlich die Form im digitalen Raum ist eine andere. Also da kann ich viel mehr mit Bildern arbeiten, mit Sounds, mit Schnitten. Und die ist vielleicht dann eben weniger als das, was man aus dem Gottesdienst kennt.
Und die Sprache ist eine andere,
die
ne?
Die Sprache ist eine
du
ganz
sprachst
andere.
Du sprachst den Fuckboy an, deswegen, ja.
Ja, genau. Und das sind alles so Dinge, die für mich digitale Kirche sind. Das ist, ich glaube, es ist näher. Ich glaube, digitale Kirche ist Kirche im Wohnzimmer oder im, auf der Toilette. Da, wo sich halt Menschen die Videos angucken. Ja.
Die zweite Frage ist eine Zielgruppenfrage. Du hast ein Publikum und du hast eine Botschaft. Welche Botschaft bekommt dieses spezielle Publikum?
Ja, dann ist natürlich mein, kann ich auch zwei, also es gibt
Ja.
zwei, also ich glaube, genau, also ich glaube, was ja schon, womit ich angefangen ist, mein Publikum sind die Queers. Und denen würde ich sagen, bleibt mutig, lasst euch nicht unterkriegen, lebt befreit, lebt eure Liebe offen und ja, macht euch frei von diesen ganzen Erwartungen und von dem, was euch klein halten will. Das ist, genau, das würde ich den Queers sagen. So, Gott hat euch schon so wunderbar gemacht, wie ihr seid. Lebt das auch, nehmt dieses Geschenk an. Und dann gibt es natürlich den ganzen Menschen, die so noch, ich sag mal, mit sehr vielen Ängsten rumlaufen. Das wäre das andere Publikum, die irgendwie sehr viel gegen andere Menschen hassen, den würde ich gerne sagen, so das, was glaube ich, ist ja auch, aber geht doch mal einen Tag in den Schuhen einer solchen Person oder überlegt mal, wo sind denn bei euch die Diskriminierungserfahrungen und die ähnlichen? Warum habt ihr es nötig, andere runterzumachen und nimmt mal eine andere Perspektive ein, seid empathischer, guckt genauer hin und seid nicht gleich so verurteilend oder dass ihr irgendwie andere runtermacht.
Da würde
Das
jetzt
tut euch gut, das
helfen.
tut, glaube ich, euch gut und den anderen tut das auch gut.
Amen, aber sexy.
Ja.
Das war Tim Lahr. Dankeschön. Dankeschön, dass du da warst, dass wir uns über deinen Glauben unterhalten haben und über die Möglichkeiten von Social Media in der Kirche. Wenn ihr mehr über Tim erfahren wollt, dann schaut doch unbedingt seinen Instagram-Kanal @amen_aber_sexy an. Das lohnt sich sehr, macht sehr viele tolle, lustige Videos. Und wie immer freuen wir uns über Feedback für diese Folge. Wenn ihr Bock habt auf Social Media Tipps und Tricks, dann abonniert unseren Newsletter unter yid.de/newsletter. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Tim.
Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.